Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Willkommen zu meinem Vortrag. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Clemens. Ich stehe hinter dem YouTube-Kanal Reni will Rendite. Mal kurz in die Runde gefragt. Wer hat schon mal ein Video auf dem Kanal gesehen? Sehr schön. Freut mich sehr. Alle, die noch nicht die Hand gehoben haben, bitte einfach mal reinschauen. Ich interviewe da zusammen mit dem Markus. Wir sind beide die Hosts von Reni will Rendite. Wir interviewen da immer regelmäßig Experten, um halt ihre Einschätzung zur Lage an den Märkten zu erfahren. Was geht da gerade vor in der Welt? Was ist jetzt die richtige Anlagestrategie? Und vielleicht auch, welche Aktien sollte man kaufen? Also Reni will Rendite, YouTube-Kanal. Da erscheint eigentlich immer einmal die Woche ein frisches Video. Eine kleine Vorwarnung zu meinem Vortrag. Es wird nicht um meine Markteinschätzung gehen. Ich weiß auch nicht, wo der DAX in irgendwie einem Jahr oder zwei Jahren stehen wird. Ich weiß auch nicht, was jetzt die heißesten Aktien sind. Darum wird es alles nicht gehen. Da gab es viele, viele andere Vorträge auf der Invest, wo man diese Dinge erfahren kann, wie man mit irgendwelchen Trading-Systemen das Beste aus seinem Geld machen kann und welche Aktien man jetzt braucht und überhaupt. Nein, was ich machen möchte mit euch, ich möchte mit euch über Denkanstöße reden, die euch zu einem besseren Anleger machen können. Ich möchte einfach mal so ein paar Dinge vielleicht ein bisschen Perspektive rücken, mal so ein paar Denkanstöße geben, ein bisschen Inspiration geben, um halt mal in diesem ganzen Finanzmarkt-Irrsinn da nicht den Überblick zu verlieren. Der erste Denkanstoß, den ich geben möchte, da steht es: Überrendite ist nicht der Maßstab. Ich weiß nicht, in wie vielen Vorträgen es hier auf der Invest kam, aber ein gängiges Muster ist ja, so schlägst du den Markt. Das ist ja das Mantra, was alle vor sich hertragen. Du bist nur ein guter Anleger, wenn du den Markt schlägst, wenn du eine Überrendite erzielst. Aber ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, meinen Anlageerfolg daran zu bemessen, dass ich den Markt schlage. Beziehungsweise andersrum zu sagen, ich bin ein schlechter Anleger, wenn ich nur die Marktrendite einfahre. Denn man muss sich ja einfach mal vergegenwärtigen, dass die Marktrendite, sagen wir mal so 7-8%, die reichen ja, dass sich mein Vermögen alle 10 Jahre verdoppelt, roundabout. Also nochmal, das reicht, dass sich mein Vermögen alle 10 Jahre verdoppelt. Und man sollte halt bei der ganzen Sache nicht vergessen, den Markt zu schlagen ist schwierig. Es muss schwierig sein, weil wenn es jeder schaffen würde, wäre ja die Marktrendite, wäre ja die Überrendite von heute die Marktrendite von morgen. Also es muss schwierig sein, man muss Risiken eingehen, um diesen Markt zu schlagen, um diese Überrendite zu erzielen. Und da kann man schon fragen, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich dieses Risiko eingehen, wenn doch die Marktrendite ehrlicherweise reicht, um meine finanziellen Ziele zu erreichen? Und es ist eher die große Gefahr, dass ich ein schlechterer Anleger bin, also wenn ich halt etwas mehr tue, als dass ich ein besserer Anleger bin. Denn wichtig ist, du kannst es dir leisten, nicht der beste Anleger zu sein. Du kannst es dir nicht, aber nicht leisten, ein schlechter Anleger zu sein. Und das ist etwas, was man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen muss. Dieses, du bist nur gut, wenn du den Markt schlägst, dieses Mantra, dass man das so ein bisschen aus dem Kopf kriegt. Es geht nicht darum, das als Erster das Ziel zu erreichen. Es geht darum, überhaupt das Ziel zu erreichen. Und jeder, der an der Börse ist, weiß, wie schwer es ist, selbst mit einem langweiligen ETF dabei zu bleiben. Und dann irgendwie immer das Gefühl zu kriegen, du bist ein schlechter Anleger, weil du nur die Marktrendite erzielst und nur was Langweiliges machst, das ärgert mich ehrlicherweise immer etwas. Denn es, wie gesagt, du bist kein schlechter Anleger, nur weil andere eine bessere Rendite erzielen. Wenn die Marktrendite reicht, dass du deine finanziellen Ziele erreichst, dann mach das. Dann lass dich nicht auf dieses Game ein und stress dich da, oh, ich muss mehr schlagen und ich habe nur meine 7%. Nein, es reicht vollkommen. Den Markterfolg bemisst man nicht an der Überrendite, sondern den bemisst man daran, dass man überhaupt seine finanziellen Ziele erreicht. Mein zweiter Denkanstoß. Denke nicht Crash, sondern denke, oh, ein Sonderangebot. Das ist ja auch immer eine der meist diskutierten Fragen, wann kommt der Crash? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele YouTube-Kanäle drehen sich darum, dass wir alle irgendwie auf einen großen Crash zusteuern und alles anders wird und wir alle unser Geld verlieren. Aber ist das ehrlich gesagt wichtig? Ist das wichtig? Nein. Denn ein gutes Unternehmen wird ja nicht schlechter dadurch, dass der Aktienmarkt, dass der Aktienpreis fällt. Also das ist das gleiche Unternehmen, egal ob die Aktie jetzt 100 kostet oder 50. Ne? Und man muss sich ja auch mal vergegenwärtigen, was sagt überhaupt so ein Aktienpreis aus? Also ich hatte jetzt mal irgendwie geguckt, die Deutsche Post zum Beispiel, die hat 1,2 Milliarden Aktien draußen. Und als ich hier den Vortrag vorbereitet habe, dann stand der Kurs bei 37 Euro und zu diesem Preis wurden 850 Aktien gehandelt. Wenn man das mal in Relation setzt, das sind 0,07% der gesamten Aktienzahl. Und diese 0,07% sollen mir sagen, was das Unternehmen wert ist? Dass er jetzt 37 wert ist oder 38 oder 40? Nein, das ist doch völlig irre. Also man muss halt an das Unternehmen so analysiert haben, dass man eben unabhängig wird von diesen Börsenbewertungen, dass man eben sich nicht da verrückt machen lässt, wenn mal der Preis fällt, sondern man muss halt eben das Unternehmen verstehen. Und wie gesagt, das Unternehmen wird nicht schlechter, wenn der Preis fällt, sondern eher, da ist das, wie gesagt, die berühmte Nachkaufgelegenheit. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, eine Krise, die zerrt natürlich an den Nerven. Das ist immer die Frage, kommt der Markt zurück? Wird es sich erholen? Wird es wieder anders sein? Das hat man ja auch wieder jetzt vor einem Monat gesehen, Anfang April, Liberation Day, Kurse stürzten ab. Was waren da alles wieder für Berichte mit Weltrezession und keine Ahnung, was da passiert? Alles fährt vor die Wand. Was war? Eine Woche später, alles vorbei, Kurse stiegen. Ich habe das eine oder andere Mal in einem Vortrag gehört, dass quasi innerhalb von einem Monat der gesamte Rücksetzer mehr oder weniger aufgeholt wurde. So etwas hat es noch nie gegeben, so eine schnelle Erholung. Man muss einfach verstehen, was eine Krise ist. Eine Krise ist ein Anpassungsprozess. Die Weltwirtschaft kann nicht pleite gehen. Die Weltwirtschaft, das ist ja die Summe aller Unternehmen. Und wenn so eine Krise kommt, dann ist das ein Schock, dann müssen sie sich darauf einstellen und dann durchlaufen die einen Anpassungsprozess. Und danach geht es weiter. Ich finde diesen Chart eigentlich total beeindruckend, obwohl er eigentlich ziemlich banal ist. Was man hier sieht, jetzt am Beispiel des DAXes, man sieht die Gewinnschätzung und man sieht die Kursentwicklung des DAXes. Und da sieht man, dass dass Kursentwicklung und Gewinnschätzung parallel laufen. Und das ist eigentlich die große Garantie dafür, dass Unternehmen immer wieder versuchen werden, sich zu erholen und es damit auch halt mit den Kursen weiter aufwärts geht. Denn eine Krise ist einfach ein brutaler Anpassungsprozess. Die Unternehmen, die Investoren investieren ja nur dort ihr Geld, wo sie die größte Rendite kriegen. Und wenn ein Unternehmen nicht liefern kann, wenn es eben nicht die Gewinnziele erreicht, dann ziehen die Unternehmen ihr Geld ab. Und das sieht man jetzt zum Beispiel ja bei VW. Das ist ja auch großes Krisengeschrei. Aber was ist passiert? Ist ja nicht so, dass VW jetzt irgendwie Verluste macht oder sowas. Die machen nur einfach weniger Gewinn. Und was passiert? Der Vorstand, der handelt, der wird aktiv, der macht Sparprogramme, dies und jenes, um halt eben ja die Gewinnmarge hochzukriegen. Das ist genau, was da zum Ausdruck kommt. Die Kurse folgen den Gewinnen. Und wenn halt eben ein Unternehmen nicht liefern kann, dann kriegt es kein Geld mehr, dann fällt es raus und ein neues rückt rein. Und wenn man halt eben breit gestreut ist, dann kann man eigentlich immer sicher sein, dass es über kurz oder lang, dass der wieder aufwärts geht. Nochmal dieses VW-Beispiel, weil ich das so beeindruckend finde. Es ist ja nicht so, wie gesagt, die machen keine Verluste. Die machen einfach nur weniger Gewinn und schon ist der Vorstand aktiv und versucht dort irgendwas umzustellen. Also die reagieren darauf, weil sie genau wissen, wenn wir nicht liefern, wenn unsere Marge sinkt, dann ziehen die Investoren das Geld ab und geben es jemand anderen. Und dieser brutale Selektionsprozess führt dazu, dass ein Unternehmen in einer Krise immer handeln wird und genauso, wenn halt die gesamte Weltwirtschaft von der Krise erfasst wird, es auch dort diesen Anpassungsprozess gibt und die Unternehmen natürlich versuchen, sich an diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Und man darf halt eben nicht vergessen, wir leben in einer Welt mit 8 Milliarden Menschen, die wollen alle essen, trinken, sonst was machen. Und natürlich wird es immer Unternehmen geben, solange wir diesen freiheitliche, marktwirtschaftliche Prinzip haben, die versuchen, mit ihren Produkten darauf zu reagieren und die Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen. Und wegen dieses brutalen Selektionsdrucks, wenn die immer versuchen, möglichst effizient zu machen, ihre Gewinne zu steigern und dann folgt auch der Aktienkurs den Gewinnen. Deswegen kann man eigentlich in einer Krise relativ entspannt sein, wenn man eben breit gestreut investiert ist. Natürlich kann es immer sein, dass Unternehmen rausfallen, die es halt eben nicht schaffen, ihre Gewinnerwartungen, ihre Gewinne wieder hochzuziehen. Die werden dann abgestraft, fallen raus und das Geld wandert irgendwo anders hin. Aber deswegen das Schöne, wenn man breit gestreut investiert ist, dann kann man ja immer sicher sein, bei einem ETF zum Beispiel, dass man dann immer die besten Unternehmen drin hat. Man weiß nicht, welches Unternehmen die Krise überleben wird, aber man weiß, dass man es in seinem ETF hat. Und wenn man so investiert ist, dann kann man eben auch eine Krise durchaus als Chance sehen. Davor nochmal ein Blick darauf, weil das finde ich auch extrem beeindruckend, weil man da auch nochmal sieht, wie einfach über die Zeit die Aktienmärkte die Krise zurücksetzen. Die Grafik ist ein bisschen schwer zu verstehen, deswegen mal einfach eine kurze Erklärung. Also, was man da sieht, die Rendite ist in 100% der Fälle höher als 0%, wenn man länger als 15 Jahre investiert ist. Wenn man 10 Jahre investiert ist, dann ist sie in 91% der Fälle höher als 5%. Beziehungsweise, wenn man nach 15 Jahren ist sie in 92% der Fälle höher als 3% und in 74% der Fälle höher als 6%, jetzt am Beispiel des MSCI World. Und da zeigt man einfach nochmal, dass halt mit der Zeit, die Krise ist ein Anpassungsprozess, die Weltwirtschaft ist ein organisches System, das ist ein Schock, es wird neu zusammengewürfelt und dann geht's wieder aufwärts. Und mit der Zeit kann man da eigentlich ganz entspannt sein, denn die Weltwirtschaft kann nicht pleite gehen. Und wenn man eben breit gestreut in die Weltwirtschaft investiert ist, dann kann man sogar sagen, dass die Krise eine Chance ist. Wenn man halt auch hier einfach mal das sieht, das ist so eine Beispielrechnung. Wir haben halt einmal geguckt, was habe ich nach 35 Jahren, wenn kein Crash ist. Das sieht man da oben, da habe ich 172.000 Euro ungefähr. Und je früher der Crash kommt, desto besser ist es eigentlich. Denn man sieht, die haben einen massiven Einbruch von 40% bzw. 60%. Nur mal zum Vergleich, die Finanzkrise, was ja so das schlimmste Ereignis in den letzten Jahren war, das war ein Crash von 50% ungefähr. Und hier haben wir es sogar mit 60% simuliert. Und selbst wenn der Crash fast ganz am Ende meiner Ansparphase ist, habe ich doch immer mehr Geld, als wenn es keinen Crash gab. Deswegen, eine Krise ist eine Chance. Wenn man halt eben in einer Krise ist, dann muss man sich einfach vergegenwärtigen, was passiert da. Dann sage ich nicht Schwarzer Freitag, dann sage ich Black Friday. Dann ist das eine Chance für mich, günstig einzukaufen, wenn die anderen Panik haben. Was wir ja haben, ist ja dieser Mr. Market, dieser versinnbildlichte Markt, den halt Benjamin Graham so genannt ist. Und der spielt verrückt, aber ich muss mich doch nicht von seinen Launen als Anleger treiben lassen. Denn als Privatanleger habe ich den Luxus, das auszusitzen. Als professioneller Anleger, als Fondsmanager, da habe ich natürlich Stress, weil dann die Kundenanrufe kommen und ich muss handeln und so weiter. Wenn ich aber genau das Gleiche mache als Privatanleger, dann gebe ich meinen Vorteil auf, den ich habe. Mein Vorteil ist, entspannt zu sein und einen langen Anlagehorizont zu haben. Und deswegen meine Empfehlung, dass man sich sinnbildlich hier so einen Investmentvertrag mit sich selber macht, wo man einfach nochmal klar macht, wenn man verkaufen will, dass man dann nochmal reingeht und sich das durchliest. Ich erkläre hiermit, dass ich ein Investor, eine Investorin mit einem langfristigen Anlagehorizont bin. Mein finanzieller Erfolg hängt nicht davon ab, wie groß die Rendite anderer Anleger ist. Ich weiß, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen die Kurse heftig schwanken. Ich erkläre hiermit, dass ich nicht einer Gruppe mir völlig fremder Menschen die Entscheidung über meine Investments überlasse. Das ist das mit der Post. Mein Gott, da sagen ja 0,07%, die Aktie ist 37 Euro wert. Ja, so what? Also, ich versichere, dass ich nicht kaufen werde, bloß weil der Markt steigt und nicht verkaufen werde, nur weil er fällt. Stattdessen werde ich jeden Monat meinetwegen 100 Euro durch einen Sparplan in ein breit gestreutes Portfolio investieren. Ich werde zusätzlich außer der Reihe investieren, wenn ich freies Geld zur Verfügung habe, das ich kurzfristig nicht brauche. So einen Investmentvertrag sollte jeder mit sich selber machen. Am besten in Papierform, aber natürlich auch einfach gedanklich, um eben nicht in Panik zu verfallen, wenn mal die Märkte verrückt spielen. Also, dann denken nicht Schwarzer Freitag, sondern Black Friday. Jetzt gibt es die Aktien im Sonderangebot. Mein dritter Denkanstoß. Du bist kein Verlierer, nur weil andere mehr gewinnen. Das vergegenwärtigt langsam man sich auch immer viel zu wenig. Investieren ist kein Wettbewerb. Das ist doch völlig egal, ob jemand anderes eine höhere Rendite hat als du selber. Deine Rendite wird ja dadurch nicht schlechter. Das ist einfach halt ein bisschen kleiner. Aber investieren ist kein Wettbewerb. Und nur weil einer mehr verdient, heißt das nicht, dass du weniger hast. Deswegen immer dieses Vergleichen. Mein Portfolio hat so und so viel gemacht. Wie viel hat deins gemacht? Ja, nur so und so viel. Ja, ist doch egal. Dein Erfolg hängt nicht davon ab, wie groß die Rendite anderer Anleger ist. Das habe ich schon beim ersten Punkt so ein bisschen erzählt. Ich bin nicht ärmer, nur weil ein anderer mehr verdient. Und wie gesagt, das Investieren ist, da geht es nicht darum, wer als Erster das Ziel erreicht. Es geht darum, überhaupt das Ziel zu erreichen. Und die einen schaffen es ein bisschen früher, aber die anderen ein bisschen später. Aber schon der Weg dorthin, über 20, 30 Jahre aktiv zu bleiben, deiner Anlagestrategie treu zu bleiben, das ist bei all diesen Unwägbarkeiten, die wir hier sehen, ist das ein Riesenerfolg, wenn man das durchzieht. Deswegen hier ein schönes Zitat von den Rami Sethi: Geldanlage sollte nicht dramatisch sein und sie braucht nicht einmal Spaß zu machen. Sie sollte systematisch, ruhig und so interessant sein, wie Gras beim Wachsen zuzusehen. Also nicht irgendwie stressen, nicht sich vergleichen. Einfach gucken, dass man eine Rendite hat, die reicht, um seine finanziellen Ziele zu erreichen und dann einfach entspannt bleiben und das durchziehen. Natürlich kann man mit so einem ETF oder so nicht irgendwie erzählen von, ich habe hier irgendwie heißen Aktientipps und ich habe dies und jenes. Man kann sich nicht als großer Anleger aufspielen, der halt irgendwie das gecheckt hat, das Spiel. Man kann da nicht mit seinem Riecher prahlen oder was auch immer. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen so eine Zumutung, weil wir natürlich immer uns vergleichen wollen. Aber da muss man sich von frei machen. Denn nochmal, investieren ist kein Wettbewerb. Es kommt nicht darauf an, wer als Erster das Ziel erreicht. Es kommt an, überhaupt dort anzukommen. Deswegen wichtig ist einfach bei der Geldanlage stetig anlegen, den Zinseszinseffekt nutzen, Sparraten auch in Krisenzeiten durchziehen und die Gebühren niedrig halten. Und was das halt eben dieses stetig Anlegen der Zinseszinseffekt ausmacht, das kann man hier nochmal schön an diesem Vergleich sehen. Da haben wir Frank und Martina, so habe ich sie genannt. Der Frank fängt mit 37 an zu sparen, die Martina mit 47. Der Frank spart 10 Jahre 200 Euro und die Martina 20 Jahre. Und was das Ergebnis ist, der Frank, der hat am Ende mehr Geld, obwohl er nur halb so viel eingezahlt hat. Er hat nur halb so lange gespart und nur halb so viel eingezahlt und trotzdem am Ende mehr Geld. Also der Frank, der hat 24.000 Euro eingezahlt. Die Martina, die hat 48.000 Euro einbezahlt. Und trotzdem am Ende weniger Geld. Einfach, weil Frank 10 Jahre früher angefangen hat. Das ist auch nochmal, was man sich immer vergegenwärtigen muss, dass man halt eben diesen Zinseszinseffekt nutzt und der kommt am besten zu tragen, wenn man früh anfängt. Das sieht man auch nochmal hier. Ziel 100.000 Euro bis 67 Jahre. Wenn ich 27 bin, da reicht eine Einmalinvestition von 6.700 Euro. Dann habe ich in den 40 Jahren, wenn daraus 100.000 Euro. Wenn ich halt mit 50 anfange, dann muss ich schon 31.000 Euro zahlen. Deswegen, wenn man nur kurz zurückgeht, stetig anlegen, Zinseszinseffekt nutzen, das ist das Wichtige und nicht, dass man irgendwie sich als Verlierer fühlt, wenn man eine etwas schlechtere Rendite hat als andere. Es kommt darauf an, dass man seine finanziellen Ziele erreicht. Mein vierter Denkanstoß: Rede mit deinem Partner über eure Geldanlage. Mal kurz in die Runde gefragt, wo ist Finanzen Männersache und wo ist Finanzen Frauensache zu Hause? Männersache, ja. Frauensache, sehr gut. Frauensache, ja, es sollte weder Männer- noch Frauensache sein. Man sollte sich halt zusammen darum kümmern, denn es ist natürlich schwierig, wenn man als Mann oder auch als Frau immer alleine die Entscheidungen treffen muss, wie zum Beispiel mal die Altersvorsorge aussieht. Und das ist halt blöd, wenn man nach irgendwie 30 Jahren da halt steht, in Rente gehen will und feststellt, ist halt doch nicht ganz so viel drin, wie gedacht. Also da sollte man sich halt vorher drüber austauschen, auch wenn man halt zu Krisen- und Crashphasen kommt. Das kann natürlich belastend sein für eine Partnerschaft, wenn nicht beide dahinter stehen. Was hast du gemacht, du mit deinen Aktien? Ich habe es dir immer wieder gesagt, viel zu riskant. Ist halt blöd, wenn es halt so läuft. Deswegen, da muss man halt auf einer Linie sein. Und vor allem ist das natürlich, wenn man sich nicht gemeinsam um seine Finanzen kümmert, dann kann man auch schlecht so seine eigene Geldvision verwirklichen. Das ist ja das eigentliche Schöne. Man hat zusammen als Paar eine Geldvision. Wir wollen unser Leben führen. Wir wollen nicht einfach beliebig hinlegen, sondern die Frage ist, wie sieht unser reiches Leben aus? Was ist unser reiches Leben? Wie sieht es aus? Wollen wir regelmäßig in Urlaub fahren? Wollen wir essen gehen? Wollen wir dies machen? Wollen wir jenes machen? Wollen wir vielleicht früher aufhören zu arbeiten, um mehr Zeit dann im Ruhestand zu haben? Wie sieht unser reiches Leben aus? Diese Frage muss man sich mit seinem Partner beantworten und dann kann man auch vernünftig über Geld reden, weil dann gibt es keinen Streit mehr darüber. Du gibst immer unnötig Zeugs aus, du kaufst immer unnötiges Zeugs mit deinen Comics oder deinem Fußball oder was auch immer. Nein, dann hat man ein Ziel. Unser reiches Leben ist, wir wollen dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Und da muss man eben die Finanzen entsprechend anpassen, dass das halt hinhaut. Und dann hört es auf, beliebig zu sein. Dann Konflikte entstehen vor allem, wenn man keine gemeinsame Geldvision hat. Denn dann ist es diese Beliebigkeit. Hier wird was ausgegeben, da wird was ausgegeben und dann kommst du, sparst ja nie und keine Ahnung was. Und dann ist der Streit da. Deswegen, wie sieht unser reiches Leben aus? Ein reiches Leben bedeutet, dass ihr großzügig Geld für Dinge ausgeben könnt, die ihr klasse findet, solange ihr die Ausgaben für andere Dinge gnadenlos niedrig haltet. Wenn man das hat, dann weiß man, was unwichtig und was wichtig ist. Dann weiß man, wofür man Geld ausgeben will. Dann hört man auf, Autopilot sein Leben zu leben, sondern gibt wirklich die Dinge aus, die man Geld, die einem wichtig sind. Und hat dadurch auch natürlich weniger Konflikte in der Partnerschaft. Mein fünfter Denkanstoß. Stelle die richtigen Fragen zum Thema Geld. Was wird immer diskutiert? Was ist die nächste heiße Aktie? Was ist das nächste Palantir? Was brauche ich jetzt in meinem Depot? Sind das die wirklich wichtigen Fragen, die man sich zum Thema Geld und Geldanlage stellen soll? Ich finde nicht. Deswegen hier, ich habe mal zum Abschluss meines Vortrages ein paar bessere Fragen aufgeschrieben, die man sich zum Thema Geld stellen soll. Warum ist Geld wichtig für mich? Da macht man sich viel zu wenig Gedanken drüber. Das ist immer nur so das obskur, ja, Sicherheit, ich will ein gutes Gefühl haben. Ja, aber das ist ehrlicherweise ein bisschen zu wenig aus meiner Sicht. Warum ist Geld wichtig für mich? Man sollte sich einfach mal überlegen, was man macht, wenn man arbeitet. Man tauscht Zeit gegen Geld. Und dann ist es doch irgendwie sinnvoll, dass man irgendwann mal wieder das umdreht. Dass man das Geld, was man sich erspart hat, wo man Zeit rein investiert hat. Also ich meine, mal in die Runde gefragt, ist der Ort, wo ihr am meisten Zeit verbringt, der Ort, wo ihr am liebsten seid? Wahrscheinlich nicht, ehrlicherweise. Zumindest, ich kann mir oft bessere Plätze vorstellen, als wenn ich jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Also, wenn ich dieses Opfer bringe, Zeit gegen Geld tausche, dann muss ich auch mal irgendwas mit diesem Geld machen. Also ich muss mir auch mal Gedanken machen, wofür ich mein Geld mal ausgebe, was ich mal im Leben erreichen will. Denn ehrlicherweise, niemand ist froh am Ende des Lebens, wenn er seine Kontoauszüge durchblättert und sagt, ach ja, das war eine schöne Überweisung. Und weißt du noch, hier, das macht doch keiner. Wir gucken es auch viel lieber Fotoalben an, zum Beispiel. Wir erinnern uns zurück. Und deswegen, warum ist Geld wichtig für mich? Was möchte ich mit meinem Geld machen? Einfach es nur so planlos daliegen zu lassen, ja, das gibt ein gutes Gefühl von Sicherheit. Aber am Ende ist doch quasi jeder Euro, den ich nicht ausgebe, eine Stunde, die ich völlig umsonst gearbeitet habe. Deswegen stellt euch die Frage, dass man auch, warum ist Geld wichtig für mich? Dreht die Sanduhr auch nochmal um. Nicht immer nur Zeit gegen Geld, auch mal umdrehen. Und vor allem wichtig, wartet damit nicht bis zu irgendwie so einem Rententag. Denn zum einen, es gibt immer Sachen, die man nur zu bestimmten Phasen seines Lebens machen kann. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt über 40, ich mache nicht mal eine Interrail-Tour durch Europa. Also da bin ich zu alt für auf gut, also um da mich in überfüllten Jugendherbergen da zu schlafen oder sowas. Nee, das hätte ich mal vor 20 Jahren machen sollen. Habe ich halt verpasst. Da war ich zu geizig dafür. Das ist eine Chance, die ich nie wieder kriege. Und so hat jedes Lebensabschnitt seine Chancen, für die man auch durchaus Geld investieren kann. Denn am Ende, was bleibt, sind Erinnerungen. Das ist das Einzige, was ihr habt, wenn man halt alt ist, vielleicht dann irgendwie nicht mehr sich so gut bewegen kann. Da hat man nicht so wahnsinnig viel davon, wenn man sein Geld auf dem Konto hat. Da hat man aber die Erinnerungen, die man dann halt hat. Das kann einem dann keiner nehmen. Was darf auf keinen Fall mit meinem Vermögen passieren? Auch mal darüber nachdenken. Das halt so ein bisschen auf seine Anlagestrategie überlegen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als der Crash kam Anfang April. Wer da halt sehr unruhig wurde, sollte mal überlegen, ob vielleicht die Aktienquote ein bisschen zu hoch ist. Also, weil das keine Rendite ist es wert, keine gute Geldanlagestrategie, dass man nicht schlafen kann, weil irgendwas mit seinem Geld ist. Das ist es auf keinen Fall es wert. Wenn ich morgen 1 Million Euro mehr hätte, was würde ich in meinem Leben verändern? Und geht das nicht auch so? Auch mal darüber nachdenken, ob man irgendwie durch Teilzeit oder was auch immer mehr Zeit haben kann, um halt eben dieses Leben zu führen, von dem man vielleicht dann träumt. Wenn ich ein Jahr frei hätte, was würde ich tun und wie viel Geld bräuchte ich dafür? Geht in die ähnliche Richtung. Wessen Leben könnte ich am stärksten verbessern, wenn ich ihm heute Geld schenken würde? Auch das eine Frage, die wir uns viel zu selten stellen. Wir leben auch da in einem Automatismus. Wann vererben, wann geben wir den Kindern unser Geld? Im Testament. Brauchen die das Geld mit 50 am dringendsten? Oder vielleicht eher mit 20 oder 30? Auch da wieder, Geld hat einen abnehmenden Grenznutzen. Wenn ich 20 bin, kann ich mit 2000 Euro viel mehr machen, als wenn ich 50 bin. Wenn ich 20 bin, fahre ich mit für 2000 Euro ein halbes Jahr durch Europa. Wenn ich 50 bin, kriege ich davon eine Woche Urlaub ungefähr. Deswegen, ich finde, es wird auch, wir leben da unser Leben im Autopilot, wir überlassen es quasi im Zufall, wann unsere Kinder wie viel Geld kriegen. Denn wir im Testament und dann kriegen sie es. Dabei könnte es wesentlich sinnvoller sein, schon mal vorher anzufangen, einen Teil des Geldes immer rüberzuschieben, weil es gibt halt Zeiten, wo gerade die Kinder halt das Geld am besten brauchen können, wenn sie vielleicht anfangen zu bauen, wenn sie halt am Ende ihres Studiums sind, wo sie was erleben wollen. Da nicht Autopilot machen, es nicht dem Zufall zu überlassen, wer wann wie viel Geld kriegt, sondern das aktiv steuern. Wer oder was hat mich in Bezug auf Geld am meisten geprägt? War das gut so? Kann ich das ändern? Auch mal überlegen, gerade wenn man halt auch in einer Beziehung ist, gerade frisch in einer Beziehung, einmal überlegen, welche unterschiedlichen Geldwerte hat man, woher kommen die, was haben die Eltern damit zu tun? Oder auch, wenn man halt dann Kinder hat, was will man an die weitergeben von seiner Geldprägung? Haben das die Eltern gut gemacht oder kann man was verbessern? Gehört mein Vermögen mir oder ich meinem Vermögen? Wie viel Geld ist genug? Auch da mal fragen, wie viel brauche ich denn eigentlich? Ist immer mehr das Richtige oder ist auch irgendwann mal gut? Und wenn du an deine Finanzen denkst, was sind deine drei größten Befürchtungen? Sich auch da mal drüber Gedanken machen und dann überlegen, was das dann halt für meine Geldanlage und auch für meine Finanzplanung reicht. Das waren meine 5 Denkanstöße. Noch hier ein Hinweis, wie ihr mich erwischt. Und noch ein bisschen Werbung für eine Veranstaltung, die ich mit organisiere. Das ist hier der Finanztag. Den machen wir nächsten Donnerstag mit dabei. Zum Beispiel Moritz Hessel, Gerald Höhan, Stefan Risse und noch andere tolle Experten. Teilnahme ist kostenlos, ist eine Online-Veranstaltung. Also ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Da gibt es auch ganz viele Inspirationen, was man mit seinem Geld machen kann. Und auch ist, glaube ich, es wird auch ganz amüsant, wenn ich mir gucke, wer so alles dabei ist. Also ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr da wart.